Ich möchte es mal so sagen, und ich meine das wirklich ernst. Wenn ich in meinem Beruf als Pfarrer ein paar Dinge richtig gemacht habe, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, da habe ich auch was vom Pfarrer Klaus Eickhoff gelernt. Und deshalb, lieber Klaus, bin ich so dankbar, dass du hier bist, dass du uns durch diese Tage begleitest. Und ich darf uns alle bitten, dass wir Klaus Eickhoff noch einmal mit einem herzlichen Applaus begrüßen. Und ich habe Klaus gebeten, dass ich ihn kurz interviewen darf oder ein bisschen länger interviewen darf. Klaus, darf ich dich bitten, dass du nach vorne kommst? Lieber Klaus, du bist Pfarrer. Aber wer deine Lebensgeschichte kennt, der weiß, eigentlich bist du nicht wirklich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Magst du uns mehr zu deinem Hintergrund erzählen?
Ja, ich bin überhaupt nicht in einem Elternhaus aufgewachsen. Die ersten 6 Jahre meines Lebens sind eigentlich im Dunkeln. Ich weiß bis heute nicht, wer mein Vater gewesen ist. Ich habe ein Foto, da war er 18 Jahre etwa. Sonst weiß ich nichts über ihn. Meine Mutter ist so früh gestorben, dass ich sie dann auch nicht intensiv habe fragen können. Und ich war die ersten 6 Jahre meines Lebens im Waisenhaus. Meine Mutter hat so ein Tagebuch geschrieben, aber nur bis zu meinem, als ich 3,5 Jahre war, da bricht das Tagebuch ab. Und wenn ich dann mal so gezählt habe, sie hat mich dauernd wieder verpflanzt, das Waisenhaus war ihr nicht gut genug oder so. Auf jeden Fall bin ich, als ich 3,5 Jahre war, schon 17 Mal in verschiedenen Pflegestellen und Waisenhäusern gewesen. Und wenn man dann, habe ich später gelesen, die Psychologen sagen, einem, dem sowas passiert, der immer aus seinen Wurzeln herausgerissen wird, der kann eigentlich nur kriminell werden. Und da habe ich immer schon mal gedacht, wenn ich knapp bei Kasse war, so ein schöner Bankeinbruch. Aber das habe ich dann ja nicht gekonnt, da war ich Christ geworden. Ne? Kleiner Scherz.
Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dich mehr mit dem christlichen Glauben beschäftigt hast?
Ja, auch das ist ein bisschen geheimnisvoll. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang mal in einem Waisenhaus war, das wurde von Diakonissen geführt. Ich habe auch noch ein Foto, da stehe ich da so mit einer Diakonisse zusammen, noch ein paar andere Kinder.
Könntest du unterbrechen, wissen alle, was Diakonissen sind? Nein.
Klaus, kannst du vielleicht noch sagen, woher du kommst
eigentlich? Ach so, stimmt. Ja, geboren in Berlin, aufgewachsen dann später in Westfalen, seit 1980 in Österreich. So, das war so der ganz kurze Überblick. Ja, und was war jetzt die Frage?
Was Diakonissen sind.
Was Diakonissen sind. Das sind also, man könnte sagen, evangelische Ordensschwestern. Ja? Es gibt katholische Ordensschwestern, aber auch evangelische. Und die führten damals ein Kinderheim in Berlin, das gibt es heute noch. Und da bin ich eine Zeit lang gewesen. Und meine Mutter schreibt einmal in ihrem Tagebuch, da war eine Weihnachtsfeier. Sie kam zu spät, hat das nicht alles mitbekommen. Und als sie dann kommt, da sieht sie, wie eine der Schwestern mir, da war so eine Krippe aufgebaut, wie sie mir sozusagen von dem kleinen Jesuskind erzählt. Und dann schreibt meine Mutter und Kläuschen, das bin ich jetzt, ne? Da schreibt meine Mutter und Kläuschen hat so angestrengt und andächtig zugehört, so habe ich ihn ja noch gar nicht gesehen. Und ich glaube fast, dass da schon das erste Mal irgendetwas hineingekommen ist in mein Leben über den Herrn Jesus Christus. Das war dann wieder natürlich völlig vergessen, aber so geht das manchmal. Ja? Also ich kann nur sagen, den kleinen Kindern schon sollten wir liebevoll etwas vom Herrn Jesus erzählen. Also das war so das Erste. Und dann ist mir später etwas aufgefallen. Ich bin dann sehr gottlos aufgewachsen. Und jetzt kommt etwas, das ist geradezu paradox zu meinem gottlosen Aufwachsen. Ich habe meine Witze gemacht über Gott, weil das die Erwachsenen hier taten. Und im Religionsunterricht habe ich immer komische Bemerkungen gemacht, sodass der Lehrer oft sagte, Eickhoff stört mal wieder im Religionsunterricht. Ne? Wolfgang, bist du noch da? Der ist ja Religionslehrer. Also mit mir hättest du keine Freude gehabt und so und so. Und jetzt kommt das, ja, fast, wie soll ich sagen, Widersprüchliche. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem ich nicht als Kind ein Abendgebet und ein Morgengebet gesprochen habe. Und zwar immer dasselbe. Abends müde bin ich, gehe zur Ruhe. Und morgens wie fröhlich bin ich aufgewacht. Also tagsüber war ich dann der kleine Gottlose. Und das muss ich auch in diesem christlichen Heim gehört haben. War eine seltsame Geschichte. Mir später ist aufgegangen. Das habe ich. Und dann hatten wir später noch in der Nazi-Zeit eine Lehrerin, die betete mit uns jeden Morgen. Da mussten wir beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Kennt ihr das? So, das mussten wir beten. Und das war eine gläubige Frau. Ja? Die war streng. Damals gab es ja noch die sogenannte schwarze Pädagogik. Hast du mal von gehört? Schwarze Pädagogik. Das heißt, wenn du irgendwie was falsch machst, das kriegst du sofort Haue. Also, weil ich geprügelt worden bin in meiner Kindheit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber das gehörte sich so. Ne? Das war genau richtig, so musste es sein. Und dann wurde immer gesagt, schade um jeden Schlag, der vorbeigeht. Das war so die Atmosphäre in der Schule. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Also und dann, ja, dann bin ich, habe ich schwere Zeiten erlebt. Wir sind dann von Berlin, da war ich 7, in den Landkreis Bielefeld gezogen. Und dann lebte ich mit meiner Mutter allein in einem ganz kleinen Zimmer im Hause ihres Bruders, meines Onkels. Und da war immer Streit. Nebenan, das war ein Doppelhaus, da wohnte der andere Bruder und die drei waren immer zerstritten. Ich bin von da an nur im Streit groß geworden. Nur Heinz, mein Cousin, wir beiden, wir waren gute Freunde, aber die waren immer am Streiten. Ich muss etwa 10 Jahre alt gewesen sein. Da habe ich mitgekriegt, wie mein Onkel meine Mutter blutig geschlagen hat. Ich lag schon im Bett. Dann habe ich unter der Bettdecke, das wusste ich schon, wir haben ja Indianer und so was alles gespielt, dann habe ich unter der Bettdecke so gemacht und geschworen, wenn ich groß bin, bringe ich dich um. Der Kerl hat Glück gehabt, ich bin Christ geworden. Und ganz ehrlich, ich habe den nicht umgebracht. So. Also das waren so seltsame Dinge. Und dieser ganze Stress, und ich weiß nicht, was das mit meiner Mutter gemacht hat. Sie hat in ihrem Tagebuch, da fehlen so viele Seiten, die hat viele Seiten rausgerissen, hätte furchtbar gerne gewusst, was da wohl steht. Sicher Dinge über meinen Vater. Ich weiß nichts. Ich habe sie mal gefragt, da hat sie gesagt, ja, dein Vater ist vor deiner Geburt an einem Unfall gestorben. Ein Jahr später hat sie gesagt, ob er wohl noch lebt? Da hatte sie mich also beschwindelt und ein Kind vergisst ja sowas nicht. Ja, und dann ist sie selbst gestorben. Unter ganz schlimmen Umständen. Ich habe das mal in einer Biografie etwas niedergeschrieben, weil ich das zu schwer erzählen kann. Darf ich das einfach mal kurz vorlesen? Hältst du mal? Das habe ich überschrieben: Mutter flieht in eine andere Welt. Während der große Krieg längst zu Ende war, hörte der kleine Krieg in unserem Hause nicht auf. Sie schimpften sich aus, schwiegen sich an, schimpften erneut. Warum sie heute geschimpft hatten, so kam es mir vor, wussten sie am nächsten Morgen nicht mehr. So nichtig war alles. Wenn der alte Anlass vergessen wurde, wurde ein neuer gefunden. So vergingen Wochen, Monate, Jahre. Sie hätten sich Gutes tun können, Freundlichkeiten sagen und Liebe schenken, aber sie nutzten ihre Tage nicht. Sich am inneren und äußeren Menschen gegenseitig zu stärken, sich untereinander aufzubauen. Sie machten sich runter, fügten einander Leid zu mit bösen Worten. Mit bösen Worten aus bitteren Gedanken, die sie einer gegen den anderen im Herzen hegten und wie giftige Pfeile abschossen mit spitzer Zunge. Dabei hätte es so schön sein können, das Haus mit Frohsinn und gegenseitiger Achtung zu erfüllen. Sie aber haben ihre kostbare Zeit unwiederbringlich vertan. Die Seele meiner Mutter hat die Lasten ihres Lebens nicht ausgehalten. Zuerst die Enttäuschung über den Mann, der mein Vater war, aber es nicht sein wollte. Ich weiß gar nicht, ob der mich jemals gesehen hat. Aber es nicht sein wollte. Dann bedrückten sie die Sorgen um ihr Kind, wohl auch die Not, es oft in fremde Hände gegeben zu haben. Dann war da der Krieg mit allen Ängsten, die sie allein durchzustehen hatte. Damals war es schwer, ledige Mutter zu sein. Das war auch so ein Makel in meiner Kindheit. Ich war ein uneheliches Kind. Das gehörte sich nicht damals, weißt du? Ja, sie fühlte sich sicher oftmals dadurch gebrandmarkt. Fräulein Eickhoff nannte man sie und ich war dabei. Schließlich zerrte an ihr der zermürbende Streit mit denen, die ihre Nächsten hätten sein sollen, ihr nun aber so feindlich gesonnen waren. Auch Mutter hatte wohl nicht gelernt, Frieden zu stiften. So hat sich Mutters Seele eine eigene Welt geschaffen, in der sie mehr und mehr hinüberglitt, bis sie darin lebte. Gelegentlich hat sie es mir erzählt. Es gäbe eine Gruppe, sagte sie, es gäbe eine Gruppe von Menschen, gut und gebildet, die durch zarte Gedanken und leise Stimmen im Geheimen miteinander Umgang pflegen. Sie, meine Mutter, würde nun auch zu ihnen gehören. Sie höre nämlich beständig Stimmen. Das freute sie. Da spräche man gut miteinander, gebildet und voller Respekt. Sie nannte mir auch Bekannte, die zu den Auserwählten gehörten. Im Alltag des Lebens ließ man sich nicht anmerken, aber besonders wenn der Abend kommt, kommen sie mit ihren Stimmen, ihren Freundlichkeiten und ihrem Respekt. In den Nächten habe ich meine Mutter oft reden gehört, ohne etwas zu verstehen. Manchmal, um besser schlafen zu können, rief ich: Wie bitte, was hast du gesagt? Ach, nichts, Schlaf. Manchmal rief Onkel Ewald von unten herauf, der Onkel wohnte unten: Ruhe da oben! Mutter war sehr, sehr krank geworden und niemand hatte es gemerkt. Eines Nachts flüsterten ihr die Stimmen, die sonst so freundlich schienen, sie solle jetzt aus dem Leben gehen und ihr Kind gleich mitnehmen. Da hat sie sich in der Dunkelheit über mich hergemacht, mich ergriffen. Komm, Klaus, komm, wir wollen sterben. Sie greift mir ins Gesicht, an die Kehle. Es ist wohl die Angst, ich bin sofort wach, springe auf, verzweifeltes Ringen. Ein Kind von 11 Jahren kämpft um sein Leben gegen die eigene Mutter. Wieder und wieder sagt sie die unheimlichen Worte: komm doch, wir wollen sterben. Ich reiße mich los, stürze die Treppe hinunter auf die Straße. Sie hetzt hinter mir her, kommt näher. Ich höre ihren Atem, renne, was ich kann. Schließlich gibt sie auf. Ich haste weiter. Als ich mir sicher bin, halte ich inne. Lange bleibe ich wie angewurzelt stehen. Dann schleiche ich vorsichtig zurück. Sie kann hinter jeder Hecke wieder auftauchen. Ich erreiche unser Haus, oben brennt Licht. Die Haustür steht offen. Ich höre hinein und vernehme ihr Klagen. Ich bin eine schlechte Mutter. Und immer wieder, ich bin eine schlechte Mutter. Du bist eine gute Mutter, rufe ich ängstlich hinauf. Sie hört es nicht. Schließlich kauere ich mich in einem Garten der Nachbarschaft in die äußerste Ecke. Der Schlaf übermannt mich. Es ist eine warme Sommernacht. Am Morgen schleiche ich nach Hause. Mutter ist nicht da. Und dann kommt sie mit zerzaustem Haar, zerrissenem Nachtgewand und totem Blick die Treppe herauf. Onkel und Tante, die wegen unserer Familienfehde nichts unternommen hatten, schalteten sich endlich ein. Mutter kommt für 2 Wochen nach Bethel bei Bielefeld. Das war so eine größere Psychiatrie. Hat sie dich verhauen, will Onkel Ewald wissen, der mein Schreien in der Nacht natürlich mitbekommen hatte. Hast du was ausgefressen? Ich nicke, will meine Mutter doch nicht verraten. Aus der Anstalt wird sie bald, gar bald wieder entlassen. Wir sind wieder zusammen, am Tag und in der Nacht. Was sie kocht, mag ich nicht essen, ob es vergiftet ist. Abends habe ich Angst vor dem Einschlafen. 2 Nächte ist es ruhig und dann geht es wieder los. Komm, Klaus. Ich schreie, nun sind die Verwandten gleich zur Stelle. Wieder ist Mutter verschwunden, irrt in der Nacht umher. In der Früh steht sie plötzlich da, ihr leerer Blick schaut durch mich hindurch. Sie kleidet sich an, legt sich aufs Bett. Ein Krankenwagen kommt. Sie bringen meine Mutter nach unten. Ich folge ihnen. Mutti steigt hinten in den Wagen, setzt sich, schaut mir zu, lächelt traurig. Ihre Augen sagen, ich kann doch nichts dafür. Es ist das letzte Mal in dieser Welt, dass sie uns sehen. Der Wagen fährt davon. Ich schaue ihm nach, bis er bei Highwinkel, unserem Lebensmittelladen, um die Ecke fährt. Sie haben Mutter nach Gütersloh gebracht, in eine Klinik für Psychiatrie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Onkel Ewald hat sie dort besucht. Sie sprachen wieder miteinander. Eines Tages hat sie ihm gesagt, ich höre Stimmen. Monate waren vergangen. Als ich von der Schule nach Hause komme, höre ich meinen Namen rufen. Klaus! Omas Stimme zittert. Und wieder ruft sie, Klaus! Sie hätte es nicht sagen müssen, ich ahne es. Mutter ist tot. Oma schluchzt, ich sitze am Küchentisch und vergrabe mein Gesicht in den Händen. Ich habe meine Mutter lieb gehabt und doch, meine Seele atmet auf. Nie mehr diese Angst. Tja, mal so weit. Ja, das macht natürlich was mit einem Kind. Ich war eigentlich sehr wild gewesen und dann hat sich das völlig gewandelt. Ich wurde so ein Nägelmeister, weißt du. Und das ging dann so dahin. Dann hatten wir Konfirmandenunterricht. Wir glaubten an gar nichts, aber da musste man hin. Vor allen Dingen, ich bin deswegen hingegangen, weil meine Freunde alle hingingen. Ich hatte ja keinen Taufschein oder sowas. Ich war auch da nicht registriert. Aber weil meine Freunde alle zum Konfer gingen, habe ich mich denn da auch angemeldet. Ich weiß nicht mehr viel vom Konfirmandenunterricht. Ich weiß nur eines, der Pfarrer, den wir hatten, dem merkte man an, dass er glaubt, was er sagt. Das war für mich später sehr wichtig. Ja, dann wurde ich konfirmiert und dadurch war ich in der Liste der Kirchengemeinde. Und dann, als ich 17 Jahre alt war, ich war dann Lehrling geworden, war Lehrling, Graveurlehrling, wenn ihr wisst, was das ist, also ein richtig vernünftiges Handwerk und so, hatte auch mal einen richtigen Beruf, weißt du? So, und dann war ich 17 und dann klingelt es bei uns. Ob ich es mir einbilde oder ob es so war, ich hatte das Gefühl, jetzt kommt was ganz Bestimmtes. Da stehen 2 junge Männer, ich kannte sie so aus der Ferne, und sagten, Klaus, wir haben da in der Kirchengemeinde so einen Jungmännerkreis. Willst du nicht mal kommen? Lange Rede, kurzer Sinn, dann ging es noch ein bisschen hin und her, dann bin ich da gelandet. Das waren alles Abiturienten, nicht? Und ich war Lehrling.
Wisst ihr, was Abiturienten sind?
Maturanten. Genau. Maturanten, ja. Also, und dann habe ich mich gewundert, die lasen in der Bibel und nahmen das ernst. Boah. Und dann habe ich auch mal meine alte Bibel aus der Konfirmandzeit hervorgeholt und fing daran, nachts im Bett liegend darin zu blättern. Und dann stoße ich auf einen Bibelvers. Ja, also da hat das Wort Gottes das erste Mal so ganz massiv zu mir geredet. Das war der Vers, das ist der letzte Vers in Römer 12. Und da steht der Satz: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich hatte wohl immer schon so ein bisschen so ein Gefühl für Sprache. Ich fand das prima. Mensch, das klingt ja richtig gut. Sprachmusik, nicht? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Sprachmusik, das klingt gut, denke ich. Und auf einmal merke ich, das klingt nicht nur gut, das ist gut. Ach, wenn wir das doch gewusst hätten in unserer Familie. Wie anders wäre das Leben verlaufen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Überwinde das Böse mit Gutem. Da habe ich so einen Respekt vor dem Worte Gottes bekommen. Erstmal nur an diesem einen Vers. Man muss ja bis heute sagen, ihr Lieben, wie klug, wie klug. Und viele kluge Dinge stehen in der Heiligen Schrift. Ja, und das hat mich dann so umgehauen. Und dann, ich wohnte nun inzwischen bei meinem Onkel, mit dem wir ja damals so verkracht waren. Und er war mein Vormund geworden. Und dann war mir klar, das will ich den Menschen sagen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meinen Beruf, ich habe dann meine Gesellenprüfung gemacht, auch toll bestanden. Und dann habe ich mir gesagt, ich will den Herrn Jesus verkündigen und bin in ein theologisches Seminar gegangen. Ich hatte ja kein Abitur oder so, keine Matura, in ein theologisches Seminar in Wuppertal. Die nennt sich Evangelistenschule Johanneum. Und da habe ich 3 Jahre lang Gottes Wort studiert. Die schönsten Jahre meines bisherigen Lebens waren das. Diese 3 Jahre. Und ich war so wissbegierig. Dadurch, dass ich zum Glauben gekommen war, hatte sich so ein Wissensdurst in mir breit gemacht. Das war ganz toll. Dann kam ich 5 Jahre, dann war ich da fertig, war ich 5 Jahre in der Berliner Stadtmission, war wieder in Berlin. Boah, das ist auch nochmal ein abendfüllendes Thema. Und dann bekam ich einen Ruf aus der Hannoverschen Landeskirche, da gab es ein Amt für missionarische Dienste. Da haben sie mich gefragt, ob ich nicht in Niedersachsen, das gehört zu Niedersachsen, Evangelist werden wollte. Sind wir da hingezogen. Übrigens, als ich nach Berlin kam, war ich ledig, hatte 2 Köfferchen. 5 Jahre später hatte ich eine Frau und 4 Kinder und einen großen Umzugswagen. Das muss mal einer nachmachen. So, und dann waren wir in Niedersachsen. Ich war jetzt Evangelist und so.
Klaus, kannst du kurz erklären? Ja. Vielleicht wissen nicht alle, was ist ein Evangelist, was macht ein Evangelist?
Aha, gut. Also ein Evangelist, der Evangelist kommt in der Heiligen Schrift vor. Es gibt verschiedene Gaben. Es gibt die Gabe der Seelsorge. Nicht? Es gibt die Gabe der Lehre. Es gibt die Gabe der Leitung. Es gibt die Gabe der Prophetie. Gibt es wirklich. Das sind keine Vorhersager, keine Weissager. Das sind Leute, die einen Durchblick haben. Und so. Und dann gibt es auch die Gabe des Evangelisten. Der Evangelist, der hat es irgendwie drauf, nicht so furchtbar fromm zu reden. Und meistens holt Gott sich den wohl auch aus solchen Verhältnissen, in denen ich war. Ich kann bis heute noch spüren, dass ich dieses Wort jetzt nicht sagen darf. Das ist zu fromm jetzt vor Leuten, die Jesus nicht kennen. Ja? Also ich komme gut bei denen an, ich spreche ihre Sprache, weiß, was sie denken und weiß, was sie ablehnen und so weiter und so weiter. Also ein Evangelist ist jemand, ja, man müsste sagen, der Menschen zum Glauben führt. Im Fußballspiel ist das sozusagen der Mittelstürmer, ne? Der schießt die Tore. Er könnte das aber nicht, wenn er nicht die ganze Mannschaft hätte, die ihm die Bälle zuspielen. Also das ist die Gabe des Evangelisten. Und ich habe langsam begriffen, das haben mir andere auch gesagt, Klaus, du hast die Gabe des Evangelisten, bis ich dann geglaubt habe und auch dann gemerkt habe, dass daran wohl etwas ist. Nicht? Also da gibt es hier noch große Namen, Billy Graham und Klaus Vollmer und Ulrich Pazani und wie sie alle heißen. So, also war ich damals so der kleine Klaus, der Klaus Vollmer war der große Klaus und dann haben wir evangelisiert in großen Zelten. Wir hatten ein 500-Mann-Zelt, ein 1000-Mann-Zelt. Der kleine Klaus war immer im 500-Mann-Zelt, der große Klaus im 1000-Mann-Zelt. Oh, wurde auch mal ins Große, hat auch mal geklappt und so. Naja, also das ist das gewesen. Dann habe ich nochmal Theologie studiert und zwar akademisch. Akademisch. Und dann hatte ich so eine Sehnsucht, wieder ins Pfarramt zu gehen. Ich war ja in einer Gemeinde in Berlin gewesen. Und dann bin ich ins Pfarramt gegangen. Bisschen blauäugig. Bei der Einführung dachte ich noch, ich werde Herr Jesus selber. Da haben die ein Theater gemacht, kannst du gar nicht vorstellen. Das war in Uelzen in der Lüneburger Heide. Und der ganze Gemeinderat, jetzt der politische Gemeinderat, der war erschienen. Alle waren sie da und der neue Pfarrer, der neue Pastor, sagt man da. Boah, Mann, was war ich für eine Kanone, dachte ich. Ne? Habe ich gar nicht so gewusst, jo. Naja, 14 Tage später wusste ich, das war der größte Fehler meines Lebens. Bah. Ich hatte dann, das dauerte nicht lange, 8000 Seelen. Weißt du, was das heißt? Kerstin, weißt du, was das heißt? 8000 Gemeindeglieder. Weißt du, was das jetzt rein arbeitsmäßig bedeutet? Wenn die dir sowas andrehen, lehne sofort ab. Das bedeutet 4 bis 6 Mal in der Woche beerdigen. Ich war nur noch auf dem Friedhof. Ja, und dann ging ich immer hinterm Sarg her da und hatte dauernd, ich hörte fast physisch die Stimme Jesu. Lass die Toten ihre Toten begraben. Deswegen habe ich dich nicht aus dem Beruf rausgeholt. Und dann, naja, dann war ich so ein bisschen, es gab Leute in Österreich, die kannten mich und die haben dann mal gesagt, also ein Pfarrer in Graz, das war der Josef Leutner, den habe ich mal auf einer Tagung in Deutschland getroffen und da sagte er, meine Gemeindejugend möchte gerne eine Jugendevangelisation machen. Kannst du nicht mal kommen nach Graz? Es ist fast beschämend. Ich habe damals nicht gewusst, dass es Graz gibt. Ne? Ich war so eingedeutscht. Ne? Ja, furchtbar. Also, ich weiß, jetzt habe ich meine Sympathien verspielt, aber hat mir eben keiner gesagt. Also, und dann hatten wir irgendwann 1966, eine Jugendwoche in Graz. Und da ist so richtig, man kann nur sagen, das kann ja nur Gott schaffen, eine richtig kleine Erweckung geschehen. Heute einer, der da zum Glauben gekommen ist, ist heute Superintendent. Boah, jo, und so. Und dann 2 Jahre später wieder. Und ganz lange später, da war ich schon jetzt in der Gemeinde, da hat man mich wieder mal eingeladen nach Kirchdorf in Oberösterreich. Und da habe ich geprägt, das war eine ökumenische Evangelisation. Mit mir also hat noch ein katholischer Priester evangelisiert. Das war der klügste Mann, den ich je bis dahin kennengelernt habe. Er war Jesuit. Und so was Kluges, das gibt es überhaupt nicht. Nur das Kluge nun so ein bisschen runterbrechen, dass ich das verstanden hätte, das war nicht so drin. Also die Leute, die murrten immer so ein bisschen. Und dann ist er einfach abgehauen. Also. So, auf jeden Fall ist das dann. Und dann hat der Peter Wiegand, das ist der Leiter von Schloss Klaus, der hat dauernd dem Bischof geschrieben, Herr Bischof, so einen könnten wir gebrauchen hier in Österreich und so. Und dann hat der Bischof Sakrowski mir dauernd geschrieben. Also gefühlt alle 14 Tage In Wirklichkeit vielleicht nur alle zwei Monate. Aber dann schrieb er, dann kam ein Brief. Ja, kommen Sie doch, warum kommen Sie denn nicht? Wann kommen Sie denn und so? Und ich will es jetzt nicht weiter ausdehnen. Eines guten Tages hatte ich so tief das Empfinden, hier ruft nicht nur ein Bischof, sondern hier ruft der Herr des Bischofs. Tja, da konnte ich nicht Nein sagen. Und das Seltsame ist, kurz darauf sagt meine Frau, ich hatte ihr das nicht gesagt, sie wusste von nichts. Ich kam von einer großen Amerika-Reise, wo ich dieses Ja sozusagen empfunden habe. Komme ich nach Hause, das Erste, was meine Frau sagt, Klaus, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich habe so eine Freudigkeit, wenn ich an Österreich denke. Boah. Tja, und so sind wir dann im Sommer 1980 nach Oberösterreich gezogen. In der Nähe hatte ich halt evangelisiert. Ich dachte, kein Mensch kennt mich hier. Und davor merkte ich, der ganze Ort, in dem ich war, die waren alle da in Kirchdorf gewesen. Die kannten mich alle, besonders auch die Katholiken, waren so viele Katholiken. Also, die haben sich so gefreut, dass ich da war. Puh. Ja, später habe ich dann gemerkt, es gab auch welche in der Landeskirche, die sich gar nicht gefreut haben. Denn der Bischof Sakrauski war nur zum Teil beliebt, weil er so ein geistlicher, frommer Mann war. Aber es gibt auch Theologen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die sehen das alles so ein bisschen anders. Und die haben den überhaupt nicht gemocht. Die rede jetzt ganz zart. Nicht? Die haben den nicht gemocht. Und weil sie den nicht gemocht haben, haben sie auch den nicht gemocht, den der geholt hat. Ist ja klar. Also ich habe sehr viel Gegenwind bekommen. Dann ist mir das Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau anvertraut worden, hier in Österreich. Da habe ich 17 Jahre gehabt. Und dann ging es aber los. Das ging so weit, da gab es also jemanden im Oberkirchenrat, da wurde immer gesagt, wenn dein Name fällt, kriegt er einen roten Kopf. Das war sogar der Leiter da, der weltliche Leiter, Kirchenkanzler. Ja, und dann haben sie alles versucht und dann haben sie mir doch tatsächlich ein Disziplinarverfahren angedreht. Ich weiß gar nicht so richtig, was das ist, ne? Damals wusste ich das auch nicht. So, und was haben Sie mir vorgeworfen? Ja, ich hätte auf Probleme der Kirchen, der Gemeinde hingewiesen, das ist ja nicht verkehrt, aber ich hätte es so formuliert, dass man den Eindruck hat, das wäre überall so. Ich hätte verallgemeinert. Evangelisten verallgemeinern immer ein bisschen. Es war so lächerlich. Und dann hat dieser Kirchenkanzler so was Schreckliches in die Kirchenzeitung gebracht, dass mir wieder ein anderer aus dem Oberkirchenrat gesagt hat, jetzt können Sie gegen ihn ein Disziplinarverfahren anstellen. Naja, dazu hatte ich auch keine Lust. Dann wurde das so so irgendwie aufgelöst, das Ganze. Und bin immer noch da.
Ne? Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Gerade weil du gesagt hast, du bist Evangelist, du bist jemand, der Menschen hilft, an Jesus zu glauben. Wie machst du das? Was sagst du jemandem, wenn er dich fragt, ich würde eigentlich gerne glauben, aber ich weiß nicht wie?
Tja, was würdet ihr denn sagen? Wenn dir jemand sagt, habe ich oft gehört, dein Glauben möchte ich haben. Was sagt man da? Ich habe oft Leute gefragt, Christen gefragt, was würdet ihr sagen? Das Erste, was sie dann immer sagen, du musst jetzt und so. Der kann nicht, der kann auch nicht müssen. Ja? Also wir sind immer dabei, also wir müssen immer müssen. Ja? Der kann ja nicht müssen. Und das habe ich mehrfach erlebt, dass jemand sagt, deinen Glauben würde ich gerne haben. Also ich habe es dann so gemacht, das lernt man dann so langsam. Das erste Mal war sicher verkehrt und so. Und dann habe ich nochmal in der Bibel nachgeschaut und auf einmal wird einem das deutlich. Deinen Glauben möchte ich haben. Dann habe ich gefragt, meinst du das wirklich ernst? Ja, ja. Dann habe ich gesagt, dann glaubst du fast schon. Ja, wie? Weißt du, in der Heiligen Schrift, wenn es nicht um den christlichen Glauben handelt, da steht, Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Jetzt geht es noch weiter. Es ist ihm eine Torheit, sagt Luther. Im Griechischen steht da Moria. Heute müsste man sagen, es ist ihm dummes Zeug. Wenn der mir sagt, deinen Glauben möchte ich gerne haben, da habe ich ihm gesagt, das kannst du von dir aus gar nicht möchten. Da hat der Heilige Geist schon stark an dir gewirkt, dass er dieses Wollen schon gewirkt hat, denn ohne ihn kannst du gar nicht wollen. Meinst du wirklich? Einmal habe ich gesagt, der Heilige Geist hat schon an dir gewirkt. Da schaute der an sich runter. Wirklich? So ungefähr, ja. Also das ist das Erste. Wenn jemand das ernsthaft sagt, das ist schon der halbe Glaube. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du das wirklich willst, dann sag es ihm doch mal. Sprich mal mit dem, an den du gerne glauben möchtest. Sag es ihm doch. Ja, wie? So, dann haben wir es manchmal zusammen. Manche haben dann gesagt, nicht, Gott, ich will jetzt an dich glauben. Hilf mich dabei. Manchmal sind es einfache Leute. Nicht? So. Ich erinnere mich an einen, der hatte so dreckige Fingernägel. Und der fing sein Gebet so an. Gott, das ist ein dickes Ei. So fing er an, so redet er. Ne? Das ist ein dickes Ei. Ich glaube ja schon fast an dich. Und so. Ne? Also, den Leuten sagen, wenn du die ernsthafte Frage hast, bist du schon mit einem Fuß im Himmelreich, dann sag doch mal Danke. Ja? Nun, wir haben dann ja oft noch so Vorschläge, meinetwegen so Übergabegebet, habe ich oft mit vielen gesprochen, habe selber auch viele formuliert. Aber manchmal geht das gar nicht so. Manchmal ist es nur ein schlichtes Danke sagen. Also Gott hat da steht ja gar nicht genau drin, wie man nun, also es gibt ja so evangelikale Gruppen, die haben ganz fest, da muss ein Übergabegebet her, sonst geht das alles nicht. In der eigenen Schrift steht da gar nichts vom Übergabegebet. Ich habe mal Folgendes erlebt. Nach einem Vortrag kommt ein junges Ehepaar zu mir. Er sehr kritisch, sie auch fragend. Und dann ging es hin und her. Die Argumente, er vor allen Dingen, und. Und dann habe ich gesagt, ja, tun Sie es doch einfach. Ja, was? Sagen Sie doch einfach mal Danke. Dann haben Sie schon. Er und dann sofort, nicht? Ja, so einfach kann das ja wohl nicht sein. Ich sage, ja, also wenn Sie es schwerer haben wollen, machen Sie ein paar Kniebeugen oder so, ja. Und ja, ist doch wahr. So einfach kann das doch wohl nicht sein. Und wir reden und reden und plötzlich vernehme ich seine Frau. Ich habe es gerade getan, sagt sie. Still für sich sitzend. Sie wusste aber, jetzt bin ich drin, jetzt gehöre ich ihm. Die hatte still, gar nicht laut, still im Herzen, der Mann redete noch so, hatte sie ja gesagt. Und das gilt für die Ewigkeit. Sein Ja steht im Raum deines Lebens. Am Kreuz hat er zu dir Ja gesagt. In der Auferstehung bestätigt. Und wenn du getauft bist, dann steht es nochmal persönlich in deinem Leben, wenn du als Kind getauft bist. Aber dein Ja will er hören. Ja? Sein Ja steht im Raum deines Lebens. Aber es ist wie bei einer Eheschließung. Ne? Ich habe das nur zweimal erlebt, wie das so persönlich, wie das geht. Ne? Wird erst der Mann gefragt, willst du sie da heiraten? Dann so, dann sage ja, ja. Jetzt wird es nicht. Und damit ist ja die Ehe geschlossen, ne? Wenn er ja sagt. Oder? Ha, 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 ha. Sie muss auch ja sagen. Gott hat zu dir ja gesagt, aber er wartet auf dein Ja. So sage ich den Leuten, ja? Sag doch ja. Sag doch ja. Sag doch danke. Ich habe einen großen Gottesmann kennengelernt, der hatte eine tolle Gemeinde in Deutschland und hatte mir so junge Leute gezeigt. Hier, der war drogenabhängig. Der hat kürzlich Danke gesagt. Damit war alles gesagt. Der hat kürzlich Danke gesagt, ja. Andere sagen, er hat zum Herrn bekehrt. Kann man ja auch sagen, ja. Aber lasst uns ruhig ein bisschen zarter sein, also nicht so dick auftragen. Aber darum geht's. Darum geht es. Vielleicht steht gerade jemand hier, puh, der denkt, also, Genau weiß ich auch noch nicht, ob ich so richtig zu ihm gehöre. Wenn du es wünschst, dann ist das schon, da steht sie mit einem halben Bein schon im Himmel, könnte man sagen. Also jetzt Anwärter der Ewigkeit. Sag doch mal ja. Sag ihm ja und dann ist es so. Jesus sagt, wer mir vertraut, dann doller Satz, ne? Wer mir vertraut, wer mir glaubt und dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ihr Lieben, was Schöneres gibt es doch wohl nicht, oder? Geht mal zu den Religionen. Ich bin da überall gewesen. Ich bin in Kalkutta gewesen und habe gesehen, was der Hinduismus aus Menschen machen kann. Das haltet ihr nicht für möglich. Ich bin in Asien gewesen, habe da Christen kennengelernt und sie sagten immer strahlend, we are free from the depression of Buddhism. Wir sind frei von der Depression des Buddhismus. Ja? Also das findest du in keiner Religion. Alle Religionen sind Selbsterlösungsreligionen. Du musst dich selber erlösen und darum dominiert die Angst. Kann überspielt werden, aber im Untergrund dominiert die Angst. Und einer der Hauptsätze in der Heiligen Schrift heißt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ihr Lieben. Das ist der große Unterschied. Thomas Isso.
Vielen, vielen Dank, Klaus.